Vale, ¿para qué?
Hallo liebe Liebenden, es ist wieder mal Zeit für 9 vor 9 mit den Digitalthemen der Woche und ja, mit dabei Stefan und Lars. Lars ist diesmal etwas glücklicher mit dem glücklichen Sieg von Bremen. Ja Lars, deine Digitalthemen der Woche.
Ich dachte Fußballthemen.
Aber bitte.
Nee, Digitalthemen sind besser, oder?
Habt ihr noch Hoffnung?
Nein. In zwei Wochen, nee, in einer Woche vielleicht, wenn die nächsten drei Spiele gewonnen werden, dann mache ich mir wieder auf.
Träum weiter.
Ja, ich träume nicht mehr. Ein Thema hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt, worüber ich kurz sprechen möchte. Es passt auch ein bisschen zu deiner groß angelegten Projekt oder eurem groß angelegten Projekt Stellenanzeigen als Konjunkturindikator. Nämlich, ja, und so überhaupt die Digitalisierung oder Technisierung von so Wirtschaftsbereichen oder auch Abteilungen in Unternehmen ist ja auch immer so ein Thema, was wir haben, Marketing unter anderem. Und es gab da eine Untersuchung des Unternehmens Cognizant, ist auch ein Kunde von uns, muss ich vielleicht Disclaimer. Und die Untersuchung ist, oder der Titel ist Marketingjobs der Zukunft. Und es geht darum, dass neue Jobprofile im Marketing, vorgeschlagen werden oder entwickelt werden oder dass geguckt wird, welche Rollen im Marketing sich so entwickeln, die eben sich aufgrund der immer stärkeren Digitalisierung so ergeben. Und der Untertitel dieser Untersuchung ist, wie man im Marketing Beschäftigung findet und diese Beschäftigung behält, und zwar über den Zeitraum der nächsten 10 Jahre. Stefan ist ja für uns vielleicht auch ganz relevant.
So lange muss ich noch arbeiten.
Ja, mal schauen. Mal schauen. Der zweite oder dritte Frühling kommt dann hoch. Man weiß es nicht. Und es wird ja gerade so im Marketing, und wenn es halt um Digitalisierung geht, wird ja auch immer wieder diskutiert, ob das Marketing überhaupt noch nötig ist, oder vielleicht nicht das Marketing, aber die Menschen im Marketing, ob man die überhaupt noch braucht. Und da sagt eben Cognizant, dass dem so ist, auch wenn das andere vielleicht ganz erstrebenswert fänden, wenn das Marketing vielleicht nicht mehr gebraucht wird. Aber vor allen Dingen geht es eben hier bei diesen Jobrollen darum, dass die so an der Schnittstelle von Technologie und Empathie sind. Also dass im Grunde so die Vorteile der Technik, der Technologie und eben die Vorteile, die menschlichen Vorteile wie Empathie eben hier zusammenarbeiten müssen. Und es werden hier so insgesamt 21 Jobrollen vorgestellt. Die werde ich natürlich nicht alle durchgehen.
Nicht? Nur
mal, wenn du willst, gerne. Aber ich habe mich jetzt mal auf drei konzentriert. Das erste ist Machine Personality Designer. Also jemand, der Maschinen eine Persönlichkeit gibt, und diese Maschinen sind eben können alles sein, also sehr breit angelegt, zum Beispiel Zugangskontrollen in Parkhäusern oder eben Roboter, die uns in Restaurants bedienen oder vielleicht irgendwann mal in Flugtaxis durch die Gegend fahren oder die Flugtaxis selber. Also da geht es eben darum, wie man eben dafür sorgt, dass diese digitalen Interfaces oder Maschinen eben auch entsprechend menschlich interagieren. Das zweite ist der Sixth Sense Analyst. Das ist ein Trendsetter der nächsten Generation sozusagen. Also jemand, der Trends aufspürt, bevor es sie überhaupt gibt. Da geht es natürlich auch um künstliche Intelligenz, die einzusetzen. Und das Menschliche oder das Empathische hieran ist eben nicht nur diese Trends aufzuspüren, sondern eben dann auch zu entscheiden, ob diese Trends dann eben auch angenommen werden. Und der letzte ist der Algorithm Bias Auditor. Das ist jemand, der dafür sorgt, dass Algorithmen zum Beispiel fair und auch rechtlich einwandfrei programmiert werden. Das berührt ja auch so einige Diskussionen, die wir immer wieder hatten. Ich sag nur Corona-App zum Beispiel. Das ist halt, ich glaube, ich mal so ein grundsätzliches Phänomen, also auch wie jetzt künstliche Intelligenz zum Beispiel, wie vorurteilsfrei eben so künstliche Intelligenz dann auch entwickelt wird oder genutzt wird. Und es geht eben bei diesem Job darum, dass die Technik oder die Algorithmen eben ohne Vorurteile und ohne vorurteilsfrei entwickelt werden. Und dafür soll dann eben auch dieser Algorithm Bias Editor sorgen. Und dazu habe ich auch gestern nochmal einen Artikel gelesen. Da wurde auch ein IBM-Verantwortlicher für das Thema künstliche Intelligenz interviewt. Der Autor sagt hier, dass künstliche Intelligenz hoffnungslos vorurteilsbehaftet ist und dass das wahrscheinlich auch so bleiben wird. Das finde ich eben auch eine ganz interessante Frage, weil der IBM Kollege, der sagt eben, dass, und das hört man ja auch immer wieder, dass eben die künstliche Intelligenz nur so gut ist wie die Daten, die dieser künstlichen Intelligenz zugefügt werden. Und die Frage ist dann natürlich, woher die Daten kommen und wer das vor allen Dingen aussucht. Und wenn eben in der, sagen wir jetzt mal in der Entwicklerszene eben schon bestimmte Biases, also Vorurteile herrschen, dann wird es schwierig, die eben dann auch nicht dieser künstlichen Intelligenz dann zuzuweisen. Also das, ja, werden wir sehen, wie sich das entwickelt.
Unter Wissenschaftlern oder in den Wissenschaftlern gibt es ja eine komplette Denkrichtung, die sagen, also wir sollten uns von den ganzen Irrtümern der Maschinen und der Algorithmen und auch der KI-Systeme trennen und einen neuen Realismus wagen. Gibt es eine ganze Denkrichtung, das muss man ja auch klar so sagen. Also wenn man alle Systeme betrachtet, sind sie alle zumindest, wenn ja jetzt immer Vorurteile, aber sind fehlerbehaftet und müssen natürlich auch im Kontext immer genau überprüft werden und hinterfragt werden. Und ich finde es halt wirklich eigentlich das sehr, sehr spannend, was sich da in der Wissenschaftsszene jetzt so mal eröffnet, dass die Leute sagen, hey, lasst euch doch nicht am Nasenring vorführen mit irgendwelchen Automatismen und irgendwelchen Szenarien. Dahinter stecken ja auch wieder Menschen, die das quasi ja auch wieder instrumentalisieren, ne? Oder Lügen mit Maschinen, das Thema hatten wir ja auch schon, dass man sich dann hinter Maschinen versteckt, also das, was du sagtest, dass sag mal, wieder bestimmte Disziplinen gesucht werden, das bestätigt das ja auch, also dass entsprechend wirklich Qualifikationen da gefragt sind, beispielsweise bei Szenarien, die entwickelt werden, Zukunftsszenarien, die entwickelt werden, da ist echt Analysekraft gefordert und da sind die KI-Maschinen ziemlich doof. Also insofern finde ich das, ja, ist doch beruhigend.
Ja, vor allen Dingen auch beruhigend, dass es anscheinend, wenn man dieser Studie glauben will, dass es auch in Zukunft das Marketing noch gebraucht wird und Menschen im Marketing gebraucht werden.
Ja. Marketing Automation ist sowieso kacke.
Ja. Die Zukunft ist safe.
Ja, Stefan, deine Meinung?
Ach, das Thema haben wir schon 150 Mal durchgelutscht mit unserer Andrea Martin und so weiter und so fort. Habe ich jetzt zu euren Aussagen nichts mehr hinzuzufügen.
Gut. Was ist denn dein Thema?
Genau.
Ich habe zu viele Themen. Das ist das Problem diese Woche. Ich hatte ja am Sonntag, weil ich eigentlich nie mache, einen Blogbeitrag zu Homeoffice geschrieben, mal wieder. Ja, und da ging wirklich Zäpfchen ab, muss man dazu sagen, weil ich mir doch einige Artikel rausgesucht habe, beziehungsweise über sie gestolpert bin. Die Hartgesottenen gehen ins Büro, die Weicheier bleiben daheim. Wer daheim ist, kann keine Karriere machen. Also da ist schon eine heftige Diskussion und auch auf LinkedIn kommen da die Kommentare rein. Also das Thema wird uns weiter begleiten. Vielleicht erwähnenswert ist, dass der Bitkom aufgestanden ist, einen Digitalpakt vorschlägt mit diversen Initiativen. 15 Milliarden wollen sie investieren und da auch einen Homeoffice-Zuschuss in 2020 haben wollen und dann auch eine Vereinfachung aller Pendlerpauschale ab 2021. Also die Diskussion geht weiter. Altmaier ist gegen Gesetz für Homeoffice und so weiter und so fort. Also ich glaube, das Thema wird uns noch weiter intensiv begleiten.
Homeoffice-Zuschuss heißt für die Menschen, die im Homeoffice bleiben, ja. Also eine
1250 Euro, um ja, sich quasi Ausstattung zu beschaffen und dann hinterher eine Art Pendler.
Ja, ist doch nur berechtigt. Man kann ja nicht nur so sein, dass also Mobilität belohnt wird, also eine Pendlerpauschale für Autos dann ausgezahlt wird und diejenigen, die dann halt sich anders organisieren, doof aus der Wäsche gucken, vor allen Dingen gibt es ja dann auch die falschen Anreize, das hat ja mal Saskia Esken in die Diskussion gebracht, gab ja auch sofort Terror, als sie das diskutiert hat, also dass es da einen Ausgleich geben muss, aber ich finde schon, Stefan, ich sehe halt überall jetzt die Rückzugsgefechte, aber die richtig hart geführt werden. Witz zum Beispiel auch im wissenschaftlichen Kontext. Selbst Professoren fallen dann in alte Muster zurück. Selbst Nachhaltigkeitsprofessoren, die dann sagen, nee, Präsenz, das ohne geht gar nicht. Dabei habe ich das jetzt mal nur zugespitzt und gesagt, ja, also das, was ja mal die FAZ negativ vermutet hat, dass beispielsweise die Hochschullandschaft generell auf Remote umgestellt werden soll, ja, das hat sofort dann einer aufgegriffen und gesagt, ja, das stimmt ja gar nicht, das hat ja keiner vor. Und dann habe ich nur reagiert und gesagt, schön wär's. Und dann ging es aber los, ne? Also auch da, selbst im wissenschaftlichen Kontext, wird zurückgerudert. Und auch die Daten, die wir jetzt nochmal aktualisiert haben, Lars, mit den Stellenausschreibungen. Da ist dann nochmal in UK bzw. in Irland nochmal nachgerechnet worden, auch von der irländischen Zentralbank übrigens, die sich jetzt auch den Indeed-Daten oder den Stellenausschreibungsdaten widmet. Daran sieht man, dass sie dann doch wohl ziemlich belastbar sind. Und da kam beispielsweise raus eine Korrelation zwischen dem Homeoffice-Potenzial in verschiedenen Ländern und der Robustheit des Arbeitsmarktes. Und da schneiden Schweiz und Deutschland am besten ab. Ja, dort reagiert der Arbeitsmarkt wesentlich robuster als beispielsweise in UK, wo das schlechteste Homeoffice-Potenzial vorzufinden ist. Also, und das ist quasi nochmal gegengerechnet worden von der Zentralbank in Irland. Also insofern auch ein weiteres Argument eigentlich für den Rechtsanspruch. Aber da wird es noch lustig zugehen, Stefan, in den Debatten.
Da geht's lustig zu. Also wie gesagt, die Reaktion, ich habe dann noch einen Gewerkschafter zitiert, der auch gegen Homeoffice ist, als Selbstausbeutung und so weiter, größte Falle.
Ja.
Und gesagt, hier, da waren alte Grabenkämpfe zwischen den Arbeitgebern, du erinnerst dich, Ladenhüter haben dies genannt und Gewerkschaften geführt, statt sich jetzt hier mal wirklich konstruktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. Und ich, ja, das wird uns weiter beschäftigen. Ja. Auch noch ein schönes Bild in der FAZ vom Samstag. Ich sehe, hört jetzt mal oder spiel mal ein das Lied vom Tod. Ja. Die Musik kommt hin und dann die leeren Bürotürme in Frankfurt. Und da pfeift der Wind durch und niemand ist mehr da. Mein Gott, riesige Bürotürme, die leer stehen, weil alle im
Furchtbar. Schreckliche Vorstellung.
Ja, echt. Oh, dann sollen sie halt abreißen und Park hinbauen. Ja, es gibt übrigens noch eine Ergänzung zu neuen Berufen, Lars, hier auf LinkedIn. Wir sind ja das erste Mal auf LinkedIn live. Ne? Stefan Multhaut sagt, auch ein neuer Job, Dialogarchitektin. Ja, also irgendwie ja, ist da auch ein Link, Dialogarchitekt oder Architektin. Ist ein Link dazu gesetzt, um was es da geht. Also es gibt viele neue Berufsbilder und ja, willkommen bei LinkedIn. Ja, schön, dass er mitmacht und mitdiskutiert. Sind schon einige, die jetzt hier Kommentare posten. Ja, mein Digitalthema habe ich ja da mehr oder weniger schon verraten, das mit der Robustheit des Arbeitsmarktes. Diese Geschichte geht ja jetzt jede Woche weiter mit frischen Daten. Bin gespannt, ob neben der irischen Zentralbank auch andere Instanzen sich mal draufstürzen, beispielsweise die Wirtschaftsforschungsinstitute. Gestern hatten wir da noch eine ganz interessante Diskussion jetzt über die Überlegungen, die jetzt kommen müssen beim Konjunkturpaket, auf was man da setzen muss. Das sind ja auch verschiedene Studien, die jetzt vorgelegt werden. Da muss man halt auch nochmal genau schauen, was dann halt wirklich in die Frage der Remote-Arbeitsplätze geht, der Digitalisierung. Gestern ist auch bei der Next Act sehr intensiv diskutiert worden über die Infrastruktur fürs Internet der Dinge, dass da mehr passieren muss. Die Münchner ist da jetzt mittlerweile sehr, sehr aktiv über ein Tochterunternehmen, hat mich dann auch überrascht. Da war ein Protagonist, der seine Sachen da vorgestellt hat und seine Überlegungen. Also insofern gibt es eine Menge, was jetzt nochmal an Ideen diskutiert wird. Das sollte man sicherlich im Einzelnen noch nachverfolgen. Ja, weitere Themen auf der Agenda, Stefan. Du sagtest, du hast eine lange Themenagenda.
Wir könnten jetzt noch Stunden weitermachen. Ich fand noch sehr interessant die Handelsblatt-Interviews-Artikel zu SAP, wo auch Hasso Plattner entsprechend interviewt wurde. Und es gab auch vorher einige Background-Artikel, wo es eben entsprechend klemmt derzeit bei SAP. Können wir ja dann verlinken, werden wir dann verlinken. Aber was hat gegipfelt eigentlich in einer Kontroverse? Amerikanische, Verkäufer versus deutsche Techniker. Ja, also so war es im Prinzip. Also die einen, die rein auf Umsatz und Wettbewerb fokussiert sind. Und Hasso Plattner hat sich so als braver Deutscher positioniert, dem es eigentlich um die deutsche, um die technische Integration der Produkte geht, dem es um die Kunden geht. Fand ich eine interessante Geschichte. Ich nehme das nicht unbedingt so wahr. Ich glaube aber, dass man das sich mal durchlesen sollte und mal drüber entsprechend nachdenken kann, wie die Firmen geführt werden. Aber das ist ein generelles Thema aus meiner Sicht und nicht aufs Land.
War am Freitag im Handelsblatt, ne? Am Freitag, ne? Glaube ich.
Ja, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber in der relativ.
Christoph Deeg bringt noch den Chief Transformation Officer ins Gespräch. Also es gibt jetzt hier noch kräftige Berufskreationen. Ansgar sagt, moin Leute, habe Urlaub, bin zufällig auf euch gestoßen, interessante Diskussion. Ja, bei LinkedIn geht's richtig rund, also ist ja eine schöne, erfreuliche Sache. Ja, haben wir sonst noch irgendwas zu diskutieren? Heute wieder Sendung, Stefan?
Ja, ich gehe um 11 Uhr wieder auf Sendung. Wollte aber noch eine Anmerkung machen für Leute, die sich mit dem Thema Security auseinandersetzen. Ich habe mich letzte Woche mit dem Carsten Dietrich unterhalten, oder vor 10 Tagen. Carsten Dietrich ist der Chef der X-Force in Kassel, der IBM X-Force in Kassel. Also jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, auch gerade aus einer eher privaten Sicht, sollte sich das Interview mal anhören. Weil du kriegst E-Mails vom Gesundheitsministerium, die gefaked sind. Du kriegst unterdessen E-Mails von Paketzulieferdiensten. Ja? Also die DHL-Meldung kann entsprechend gefaked sein und entweder im Attachment oder im Link Daten abgreifen. Ja? Also das war schon wieder ein Augenöffner. Man weiß es eigentlich, ja? Aber die Kernaussage, die der Carsten getroffen hat, und das sollten wir eigentlich allen unseren Eltern, Bekannten, Kindern und sonstigen mitteilen, erhöhte Vorsicht, die Betrugs-E-Mails, das sind in der Regel wirklich E-Mails, jetzt wieder zu großen Teilen, sind immer professioneller gemacht. Ja? Also 5-mal überlegen, ob man irgendwas anklickt, irgendeine Seite öffnet, irgendein Attachment entsprechend öffnet. Das ist bei mir ein Gespräch mit Carsten rausgekommen. Wie gesagt, ich habe es gewusst eigentlich, aber dass es immer perfider wird, immer perfekter wird, ich glaube, das muss sich immer wieder ins Gedächtnis. Mhm.
Vor allem gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo halt immer mehr Leute, die halt eben nicht, die es nicht wissen oder die nicht eben die entsprechende das entsprechende Wissen dann eben haben oder die Erfahrung haben. Immer mehr gehen jetzt eben online, gehen digital, kümmern sich mehr um ihre E-Mails und das ist dann genau die Gefahr. Mhm. Ja.
In der Diskussion hinsichtlich Unternehmenskulturen, USA, Deutschland, fehlt mir die ostasiatische Perspektive, sagt Christoph Deeg. Ja, kann einer dazu was sagen?
Wurde da in der Behandlung von SAP entsprechend nicht abgedeckt. Ja, also ich glaube, ich kenne mich ja nicht gut genug aus, um da wirklich fundiert was dazu zu sagen. Aber wir kommen natürlich immer auf die klassischen chinesischen, in Anführungsstrichen, Staatskonzerne, die sehr rigide und strikt geführt werden. Und da weiß man halt immer nicht, wie viel Einfluss hat der Staat drauf. Und mehr kann ich dazu eigentlich jetzt auch nicht beitragen.
Also sicherlich noch eine andere. Umgekehrt weiß ich halt durch die Gespräche mit dem Hau von Sänger, dem Sinologen, dass eigentlich also Europa für China kaum eine Rolle spielt, also in der Betrachtungsweise, ja. Das ist so, ich meine, das ist halt so ein riesen Land mit so vielen Menschen, dass wir immer glauben, dass wir da eine große Rolle spielen in der Betrachtung, in den politischen Strategien und sonstiges, vielleicht mit Ausnahme beim Kauf von Hidden Champions oder so, aber ansonsten spielt Europa da eben auch kaum eine Rolle in der innenpolitischen Diskussion oder in der Wahrnehmung. Christoph sagt jetzt, er meint vor allem Südkorea. Okay, da habe ich nun überhaupt keine Peilung.
Europa spielt eine Rolle als Tourismusziel.
Genau, Neuschwanstein und so, ja.
Ja, alles. Genau. Und da, der spielt dann wieder China und oder asiatischen Länder wieder eine sehr, sehr große Rolle für Europa.
Das stimmt,
Als Bringer, als Geschäftsbringer.
Europa ja. In 5 Tagen, ne, und so.
Ja. Ich hatte mal gehört, dass es gab mal eine Studie, dass, ich glaube, Chinesen sind das, die nach Europa reisen, dass die im Schnitt paar hundert Euro pro Tag ausgeben, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel. Und wenn man sich dann überlegt, wie viele Chinesen und Chinesinnen nach Europa reisen, so jedes Jahr, jetzt gerade nicht, aber dann bald wieder, das ist Wahnsinn, was die lassen an Geld.
Ja. Ich kann immer nur meine Frau zitieren, die ja an der Schirn in Frankfurt ist, und da sind die Chinesen Horden durchgezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und also nicht nur Neuschwanstein, und dann auch die Markenläden wurden leer gekauft.
Ja, gut, es gab ja gestern bei der Next Act keine Südkorea, sondern eine China-Session, Germany meets China und China meets Germany. Da ist also nochmal von Mark Wagner genau erklärt worden, was zurzeit sich in China abspielt. Und allgemein besteht ja, sag mal, zumindest konjunkturpolitisch die Auffassung, dass uns diesmal China eher den Arsch retten wird. Also weil dort die Wirtschaft schon wieder anzieht und im Außenhandel wir wahrscheinlich jetzt doch verstärkt von der chinesischen Konjunktur profitieren werden als umgekehrt. Also das ist zumindest die Meinung der Makroökonomen. Südkorea, Christoph, da musst du dann halt das nächste Mal hier in die Sendung mit reinkommen und ein bisschen was erläutern. Das ist ja eigentlich ein offenes Format. Eigentlich könnte könnte ja jeder mitmachen. Ne? Wir können ja mal den Skype-Link einfach rausgeben, dann kann man dann auch noch hier mitdiskutieren und seine eigenen Digitalthemen der Woche noch darlegen. Ja, haben wir sonst noch weitere Themen?
Vielleicht noch einen kurzen, noch kurz was aufgreifen, was wir die letzten beiden Wochen ja besprochen hatten, nämlich das Thema lokale Plattformen für den Einzelhandel und dass jetzt Facebook mit Facebook Shops eben da stark reingehen will. Ich habe gelesen, dass ein deutscher Bankanalyst, der Lloyd Walmsley heißt er wahrscheinlich, dass er schätzt, dass sich das Umsatzpotenzial für Facebook mit dieser neuen Shopping-Funktion bei guter Marktentwicklung auf bis zu 30 Milliarden Dollar summieren könnte.
Wie viel davon
oder was der Anteil dann dieser lokalen Händler ist. Also da sind wir wieder bei dem Thema, was du ja, Stefan, vorhin gesagt hattest, dass es erstrebenswerter wäre, wenn sich da vielleicht lokal anders organisiert werden würde, als über so eine große Plattform.
Wie heißt der Analyst nochmal?
Walmsley.
wie bei Loriot, ne? Ja, okay. Stimmt. Ja, ansonsten haben wir nichts, ne? Also morgen einschalten bei GESON, europäische Toleranzgespräche, ein schönes Projekt, geht 3 Tage von Mittwoch bis Freitag vom Thema Jugendforum bis hin zum nachhaltigen Tourismus, Wirtschaftsthematiken, die bis Freitag da verhandelt werden, alles schön online organisiert über Sohn et Sohn. Okay, also das war's. Gunnar Sohn, wir haben uns dazu auf der Republika mal unterhalten, 2013. Ja, Christoph, 2013, 7 Jahre zurück. Ich bin alt, ja, ich werde 60 nächstes Jahr, ja. Stimmt, da haben wir uns unterhalten darüber. Da hast du gerade so eine Tournee gemacht durch Asien, glaube ich, ne? Also mit dem Goethe-Institut war das doch. Daran kann ich mich noch erinnern. Also so doof bin ich und dann doch nicht. Okay, das war's.
Aber generell widersprechen wir deiner Senilität nicht, ne?
Also nö, ich weiß, es ist ja bei, ist ja bei euch. Da
voll auf gleicher Welle, gleicher
ist,
Linie.
Das ist ja bei euch auch jede Woche feststellbar. Ne?
Eben.
Sven Semitz sagt, bleibt gesund, bis demnächst. Grüße Sven, tschüss.
Alt werden mit Stefan, Gunnar und Lars.
Tschüss.
Neues Sendeformat.
Ja, genau.
So. Juhu. Finish.